geschrieben, die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter. Die Angst des Pastors ist, dass der Anmoderator irgendwas sagt, was irgendwie, genau. Nein, ist nicht passiert. Wäre es passiert, würde ich es jetzt nicht sagen. Wir machen im, ist alles prima, wunderbar, dankeschön. Wir werden im nächsten Jahr uns mal ein paar Wochen Zeit nehmen. Wir machen als Gemeinde seit ein paar Jahren so eine Geschichte, dass wir in der Zeit nach Ostern ein paar Monate lang so Tag für Tag ein Kapitel in der Bibel lesen, die da mitmachen wollen. Und im nächsten Jahr werden wir uns schlicht und ergreifend mit Gott beschäftigen, mit den Aspekten Gottes, dass er ein heiliger Gott ist, dass er ein gerechter Gott ist, dass er ein liebender Gott ist, all diese verschiedenen großen Überschriften, die irgendwie zu Gott dazugehören. Und das werde ich jetzt nicht versuchen, irgendwie in eine 25-Minuten-Predigt irgendwie reinzuschrumpfen, wofür wir uns dann da irgendwie 3 Monate Zeit nehmen werden. Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, als Gemeindeleitung mit der Gemeinde nachzudenken über Ziele als Gemeinde. Und eines dieser 4 Punkte, die bei all dem dann rausgekommen sind, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen Gott und Menschen mehr lieben. Aber wenn wir sagen, wir wollen Gott mehr lieben, dann ist ja die spannende Frage, wer Gott, wie Gott, all die Sachen, die irgendwie so dazugehören. Weil die Gefahr ist, gerade bei Gott, aber das gibt es zwischenmenschlich ja auch, dass man sich irgendwie jemandem lieben zuwendet, der eigentlich ein ganz anderer ist. Und letzte Woche habe ich ein bisschen darüber reden können, wofür ich Gott dankbar bin. Und dieses Mal will ich mehr darüber reden, wie groß er ist. Und ich dachte mir, um das nicht irgendwie auf meinem eigenen Mist so komplett wachsen zu lassen, mache ich das diesmal so ein bisschen komisch, also für diese Gemeinde eher ungewohnt. Ich dachte mir, wir nehmen mal ein Stück aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde oder Schöpfer des Himmels und der Erde oder irgendwie so, das übersprachliche Feinheiten wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, zumal das wahre und eigentliche und tatsächliche Glaubensbekenntnis natürlich in Griechisch und Latein abgefasst wurde, wobei über die genauen Formulierungen dann auch bis heute noch gestritten wird. Okay. Jemand hat mal gesagt, ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, ein schlauer, frommer Mensch hat mal gesagt, das, was im Glaubensbekenntnis drinsteht, das ist undiskutierbar, das ist so zu nehmen, das ist Konsens der christlichen Kirchen und über alles andere kann man fröhlich streiten. Ich würde ihm bis auf eine Zeile im Glaubensbekenntnis recht geben. Es heißt, von Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und da könnte man so ein bisschen drüber reden, was damit gemeint ist und nicht gemeint ist und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es so, dass das Glaubensbekenntnis eigentlich dadurch entstanden ist, dass Leute 200 Jahre lang, Leute mit viel Zeit, 200 Jahre lang sich abgestimmt haben, bis sie bei diesen Formulierungen gelandet sind. Also man kann davon ausgehen, was immer ich mir zu Hause in meiner Studierstube ausdenke, es wird nicht 1% der Gründlichkeit erreichen, die diese Leute, diese paar tausend Leute im Laufe von 200 Jahren so miteinander sich erarbeitet haben. Das ist kein Stück der Bibel, das steht nicht in der Bibel drin. Die Bibel ist vorher geschrieben worden, bevor das Glaubensbekenntnis geschrieben wurde. Aber es ist eine fantastische Zusammenfassung von dem, was die Bibel sagt. Und deswegen werde ich jetzt auch heute keine weitere Bibelstelle hier jetzt an den Beamer werfen. Aber ich möchte gerne diese 3 Bezeichnungen Gottes, die hier drin sind, mit euch durchgehen. Und ich würde gerne erstmal starten damit, dass er der Schöpfer ist. Das ist so eine von diesen Sachen, die bis vor 150 Jahren ja sozusagen das Einfachste in diesem Dreierpaket drin waren. Also, dass Gott der Schöpfer ist, da konnte man bis vor 150 Jahren wahrscheinlich eine eine Welle der Langeweile über eine Gemeinde ausgießen, wenn man darüber geredet hat, dass er der Schöpfer ist, weil sich sowieso alle einig waren. Es gibt ja so Sachen, ne? Heute ist sich die ganze Gesellschaft einig, dass Gott lieb ist. Vor 150 Jahren waren alle sich einig, dass Gott der Schöpfer ist. Wir sind uns da heute ja gesellschaftlich nun definitiv nicht mehr einig an dieser Stelle. Und wenn man sich kopfschüttelnd über Amerika unterhält, was in diesen Tagen ja gerade wieder Mode ist, dann ist eines der Sachen immer, dass man sagt, wie viel Prozent der Amerikaner glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, Variante A oder Variante B, wie viel Prozent der Amerikaner glauben, dass es die Arche Noah gab. Ja, das ist immer so, der schmunzelnde Aufreger in der westeuropäischen Presse. Den Rest habe ich keine Ahnung, wie da drüber gedacht oder geschrieben wird. Offensichtlich ist das mit dem Schöpfer nicht mehr so selbstverständlich. Nicht mehr so einfach. Die Bibel verkündet Gott als die Quelle von allem. Vielleicht können wir mit dem Begriff ein bisschen mehr anfangen. Als den Ursprung. Wenn die Griechen von der Quelle reden eines Flusses, dann reden sie von dem Haupt eines Flusses. Wir kennen ja auch sowas wie Oberlauf, Unterlauf und irgendwie sowas, ne? Da weiß immer auch so schnell keiner, wo eigentlich oben und unten ist bei einem Fluss oder so. Erst recht, ne? Alster in Hamburg, ne? Also ganz schwieriges Thema, dass das überhaupt ein Fluss ist. Also wenn man den Griechen zuhört, also denen, die Sprache, in der dieses Ding mal geschrieben wurde, dann steckt in der Bezeichnung Quelle, steckt Haupt drin. Und dann kommt dieses Schöpfer, Quelle, Haupt, kommt alles sehr dicht zueinander. Und genau so erzählt uns die Bibel die Schöpfung. Dass Gott der Anfang von allem ist. Ich hatte mal einen Pastor vor 25 Jahren, der wenig damit anfangen konnte, dass Gott der Schöpfer ist. Und um uns irgendwie in der Gemeinde das so ein bisschen auszutreiben, hat er dann aus dem Alten Testament verschiedene Varianten der Schöpfungsgeschichte rausgenommen. Also es gibt zum Beispiel in den Psalmen verschiedene Erzählungen von Schöpfung, die ganz anders aussehen, ganz anders erzählt werden als die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel. Also wer zu Hause eine Bibel stehen hat, die ersten anderthalb Kapitel beschäftigen sich mit der Schöpfung der Erde, des Menschen. Und es gibt dann eben im Buch Hiob zum Beispiel, einige von uns haben das gelesen in den letzten Monaten, und es gibt in den Psalmen verschiedene Darstellungen von Schöpfung. Und dieser Pastor meinte, naja, also das sieht man ja schon innerhalb der Bibel, wie diese verschiedenen Berichte nicht dasselbe erzählen. Also die Reihenfolge ist nicht dieselbe, die und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe mich dann, als ich da saß, immer gefragt, so, warum macht er das? Also was ist seine tiefere Absicht dabei? Was ist unsere tiefere Absicht dabei, wenn wir uns schwer tun beim Thema Gott als Schöpfer? Und ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist, ist letztlich ein Fundament legen dessen, wem gegenüber bin ich eigentlich verantwortlich für mein Leben. Weil Gott der Schöpfer ist, weil von ihm die Dinge kommen, ist die Frage, wer beurteilt mein Leben, vor wem habe ich mein Leben zu verantworten, die Energie, die in mich reinfließt und die von mir wegfließt und die Dinge, die ich tue oder nicht tue, dann merke ich in der Bibel, wie das ganz häufig verbunden wird damit, dass Gott uns geschaffen hat. Er hat einen Erstanspruch auf alles, was ich bin und habe und lebe. Ich glaube, dass dieses Reden davon, Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, eine Kampfansage dann auch letztlich daran ist, zu sagen, ich entwerfe mein Leben selbst. Das soll ich nicht. Das ist nicht das, was Gott sich für mein Leben wünscht. Gott wünscht sich für mein Leben, dass ich erkenne, dass ich von ihm gewollt bin, von ihm ins Leben gerufen bin. dass die ganze Geschichte vor mir auf mich zuläuft und von mir wieder Geschichte wegläuft, dass ich einen Platz habe in der Geschichte, in meiner Geschichte, aber in der Geschichte dieser Welt, und dass es eine Geschichte ist, die Gott schreibt. Und damit wird es für uns natürlich total schwierig, dann zu sagen, na, ich mache, was ich will. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. An dieser Aussage kommen wir in der ganzen Bibel nicht vorbei. Ich habe mal vor ein paar Tagen das schon mal gesagt, bin zu dem Thema nächste Woche woanders noch mal ein bisschen mehr zum Predigen. Ich könnte problemlos hier stehen und könnte eine Stunde lang davon erzählen, warum es gute Belege gibt für eine Erschaffung der Welt durch Evolution, mit allem, was so dazugehört. Also die Welt selber ist ja nicht dann durch Evolution erschaffen, sondern das ist das Geklumpe von Gravitation und so. Ne? Aber ne, irgendwann hat sich dann also auf diesem Planeten Leben geregt und dann gibt es diese netten Sachen. Kennt ihr noch diese Comicfilme über die Geschichte der Menschheit? Die waren irgendwie ganz nett, sehr informativ, und da ist der Vorspann, der ist immer so, wie es sozusagen vom Einzeller bis zum Menschen geht. Also da sieht man dann, wie der so von der Keule zum Gewehr und irgendwie sowas. Ne? Das ist so innerhalb von 30 Sekunden. Also da versteht es auch der letzte Idiot, wie also Evolution sozusagen am Biertisch gedacht wird. In der Realität ist das alles schon ein bisschen komplexer gedacht. Da könnte ich eine Stunde darüber erzählen, warum das glaubwürdig ist und was es dafür für gute Argumentationsketten für gibt. Und dann könnte ich einmal kurz Luft holen und könnte noch mal eine Stunde lang darüber erzählen, was gegen Evolution spricht. Also wo die Haken in den ganzen Denkmodellen sind, wo es schwierig wird. Das fängt dann an mit Nachdenken über Entropie und geht weiter übers Nachdenken über Schönheit, geht weiter mit der Komplexität von Leben, dass das eben, dass so eine Zelle doch etwas komplexer ist, als Darwin sie sich damals noch so vorstellen konnte. Und das Ding wird Jahr für Jahr eigentlich noch viel, viel komplexer. Also alles, was ihr mal in der Schule gelernt habt, ist ja nur ein Bruchteil eines Bruchteils von dem, wie das Ding dann wirklich funktioniert. Naja, und so weiter. Also es gibt irgendwie, man könnte für beide Seiten, könnte man jetzt eine Stunde reden und am Ende muss man sagen, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Also am Ende des Tages kann jeder das für sich so halten, wie er will. Und dann schlage ich die Bibel auf und in der Bibel finde ich die Verkündigung eines Schöpfergottes. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, weil es sich als sehr praktikabel erwiesen hat in meinem Leben, dass die Bibel recht hat. Und weil die Bibel sagt, dass Gott die Welt geschaffen hat, gehe ich davon aus, dass Gott die Welt geschaffen hat. So gehe ich damit um. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Was immer er auf dieser Welt ist, wie diese Welt ist, wo wir herkommen, wo wir hingehen, das ist alles von ihm herkommend. Er ist der Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der Vater. Dass Gott der Vater ist und dass sich das so an so prominenter Stelle findet, ist am Anfang nicht zu erwarten gewesen. Also wenn man sich die ganze Bibel als einen Roman vorstellt und man hätte nach 3/4 dieses Buches mal angehalten und hätte die Leser gefragt, na, wie ist das? Ne, wer ist Gott? Ne, dann hätte man in aller Regel, also bis auf vielleicht ganz, ganz seltene Ausnahmen, aber in aller Regel hätte man nicht als Antwort so ein Glaubensbekenntnis bekommen mit der Formulierung Vater. Also allmächtig und Schöpfer, das finden wir schon, bevor Jesus kommt, in den ersten 3/4 dieses Buches. Und da kommt auch schon mal was vor von Gott als Vater, aber sehr, sehr wenig. Und dann kommt Jesus, Gott selbst, auf diese Welt und fängt an, über den Vater im Himmel zu reden. bis dahin, dass, ne, als er gefragt wird, Mensch, bring uns doch mal beten bei, da sagt er, ja, wenn ihr betet, dann betet wie folgt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Also er lehrt Menschen, wenn ihr betet, betet zum Vater. Wenn ihr nachdenkt über Gott, dann denkt über Gott als Vater nach. Wenn ihr Beispiele finden wollt, wie Gott so tickt, dann sind es ganz häufig Vaterbeispiele. Wenn man dann überlegt, was tut Gott, dann ist es ganz häufig der König, der die Dinge macht. Aber wie ist er? Was ist sein innerstes Wesen? Dann merken wir, das hat viel mehr mit Vaterschaft zu tun. Das hat natürlich was mit Jesus selber zu tun. Jesus, der Sohn Gottes, der Gott seinen Vater nennt. Aber Jesus macht sehr deutlich, dass es eben um unseren Vater geht und nicht um seinen Vater geht. Und wenn wir jetzt zurückspulen von Jesus her, vom Neuen Testament her, von all dem, was wir heute wissen über Gott, über das, was Jesus geredet hat, wenn wir zurückspulen und fragen, was ist denn vorher über Gott erzählt worden? Was ist sozusagen die große Story vorher? Dann gibt es zwei andere Begriffe, die so auf das Vaterding irgendwie so zulaufen. Es gibt die große Story von Gott als Retter. Im Alten Testament gibt es einen Bruchpunkt in der Geschichte des Volkes Gottes mit Gott oder einen Zusammenkommenpunkt. Also eine Hochzeit würde man ja nicht als Bruchpunkt bezeichnen. Ne? Also so, ne? Also es gab einen Punkt, wo es alles irgendwie ganz spannend wurde. Und dieser Punkt ist die Verkündigung der 10 Gebote und noch so ein bisschen Schnuggellust drum und ran. Also gibt diese 10 Gebote, aber eigentlich ist das viel mehr Text, aber in den 10 Geboten findet sich dann vieles zusammengefasst, was da drin ist. Und auf diese 10 Gebote werden die Israeliten sozusagen eingeschworen von Gott. Also Gott kommt auf die Israeliten zu und sagt ihnen, ihr habt zwar das Ganze hier gemacht, Schöpfer Himmels und der Erde, alle Völker gehören mir, aber euch habe ich erwählt. Und dann, bevor er anfängt, über die 10 Gebote zu reden, redet er davon, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat. Also wie begründet Gott in diesem Zusammenhang seinen Anspruch? Er sagt, ich bin der dich rausgeholt hat. In diesem Fall sehr konkret Ägypten. Aber ich bin der dich rausgeholt hat, da würden viele von uns diesen Satz zu Ende sprechen können. Die meisten von uns, die hier sitzen, würden sagen können, ja, das ist ein Teil meiner Geschichte mit Gott, ist er hat mich aus etwas herausgeholt. Er hat mich aus etwas rausgerettet. Und zu diesem, dass er mich rettet, gehört dann eigentlich, ohne dass man das so richtig voneinander trennen kann, dass Gott mich erwählt hat. Dass Gott mich gesehen hat und mich gegriffen hat. Und das sind eigentlich die beiden Sachen, wenn ich ins Alte Testament gucke, bevor Jesus kommt, was ist so die große Story über Gott? Also wenn man ein Glaubensbekenntnis geschrieben hätte vor Jesus, dann wäre man wahrscheinlich verhältnismäßig viel bei diesen Formulierungen gelandet. Bei Retter und der erwählende Gott. Das wäre ein Thema, das immer wieder vorgekommen wäre. So komische Sachen, dass da ist Abraham ein Nichts und Niemand in einer Gegend, die und so weiter. Ne? Und dann tritt Gott rein in das Schlafzimmer von Abraham und ruft ihn da raus. Und schickt ihn auf eine lange Reise und völlig woanders hin, ein Land, das er nicht kennt. Da sagt Gott ihm auch noch ausdrücklich, na, hast keine Ahnung, wo ich dich hinschicke, aber los geht's und so. Ne? Also das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch, dass Gott immer wieder sich Leute erwählt, dass Gott sich Leute greift. Er ist ein Retter, jemand, der erwählt. Und jetzt kommt Jesus und beschreibt sozusagen die große Überschrift über diesem, dass er ein Retter ist und ein Erwählender ist. Er sagt, Gott ist unser Vater. Gott ist unser Vater. Er hat sich dazu entschieden, in eine Beziehung mit uns einzutreten, die absolut einzigartig ist, die fantastisch ist, die nur von ihm ausgehen kann. Gott ist unser Vater. Er ist damit die Quelle aller unserer Beziehungen, die Grundlage unserer Beziehungen. Er ist der sagt, wo wir hingehören. Er definiert unser Zuhause. Und für den einen ist das eine fantastische Botschaft und für den anderen ist das was Beängstigendes. Dass Gott selbst aus der Unsichtbarkeit, aus dem, naja, irgendwo muss das ja alles herkommen, raustritt, hineintritt in diese Erde und sich selbst bekannt macht als einen, der sagt, ich will zu dir gehören. Ich will zu dir gehören. Und wenn du willst, kannst du zu mir gehören. Er ist Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Der Allmächtige. Allmächtig war ein Begriff, der in der Antike sehr gerne verwendet wurde für Herrscher. Ist ja logisch. Ja? Also wer will schon einem Herrscher folgen oder wer sollte einem Herrscher folgen, von dem es heißt, zwischendurch schafft er auch mal, was er sich vornimmt. Ja, also ist schwierig, ne? Also natürlich muss ein Herrscher irgendwie an seiner Story arbeiten, an seinem Image. Und dazu gehört definitiv, was er sich vornimmt, das geschieht. Das kriegt er auch hin, der Allmächtige. Und jetzt sehen wir, wie dieser Begriff der Allmächtigkeit in der Bibel permanent den Herrschenden entrissen wird. Und damit ja auch uns entrissen wird. Wir haben heute diese Art von Herrschern nicht mehr in unserem Land. Aber wir leben mit der Illusion oder mit der Zumutung, dass wir unser eigenes Leben komplett kreieren können, gestalten können, komplett machen können, was wir uns denn vornehmen. Du musst dich nur genug anstrengen und all diese überfordernden Sätze. Und jetzt kommt Gott. Und durch die ganze Bibel hindurch gibt es immer wieder dieses Aufleuchten dessen, dass Gott sagt, ja, ja, die Könige dieser Welt, die Könige dieser Welt. In dem Psalm, ich meine, dass das Psalm 2 ist, da heißt es mal, Gott spottet über sie. Ja, also die Herrscher dieser Welt sind für ihn ein Witz. Es gibt diese eine Passage, wo Jesus mit Pontius Pilatus zusammen ist und Pontius Pilatus sagt, na, ich habe die Macht, dich freizulassen oder zu verurteilen. Na, ich bin hier der König im Raum. Und dann sagt ihm Jesus, ja, ja, hätte mein Vater im Himmel sie dir nicht gegeben, dann hättest du sie auch nicht. Das ist sehr cool. Das ist ausgesprochen cool. Das ist die Coolness von wirklicher Macht. Von wirklicher Macht. Er ist der Allmächtige. Er ist die Quelle aller Machtansprüche. Kommt ja nicht von ungefähr, dass dann die Herrschenden versucht haben, über Jahrhunderte hinweg immer wieder davon zu reden, dass sie das, was sie sind, durch Gottes Gnaden sind. Weil sie schon begriffen haben, da ist einer, der ist nochmal größer als sie. Aber man ist zumindest dann die nächste Stufe, die es irgendwie auf dieser Welt so gibt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn er der Schöpfer ist, dann ist er die Quelle unserer Identität. Wer sind wir? Wir sind ein von Gott geschaffenes Wesen. Die Bibel geht in diesem Schöpfungsakt an uns Menschen ja noch weiter und sagt, wir haben etwas in uns, das ist göttlicher Qualität. Gott haucht diesen Klumpen Erde, diesen Klumpen Ton an und das fängt an zu leben. Wer wir sind, der Einzige, der uns diese Frage wirklich beantworten kann, ist Gott. Und wenn wir Gott klein machen, dann werden wir merken, dass es etwas macht mit dem, wer wir sind. Auf einmal übernehmen wir eine Verantwortung für unser Leben, die wir gar nicht übernehmen können, die uns viel zu groß ist. Und dann fangen wir an, uns selbst zu definieren. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Vater. So wie Gott durch sein uns ins Leben rufen, uns definiert, wer wir sind, sagt er, dadurch, dass er unser Vater ist, wo wir hingehören, wo unser Platz ist, wo unsere Beziehungen sind. Von wem fließt etwas und zu wem fließt etwas hin? Er ist der Vater. Und natürlich sind wir damit wieder auf einer Identitätsebene. Wer bin ich? Ja, ich bin Kind des Vaters. Und je nachdem, was ich von diesem Vater denke, wie groß oder wie klein ich ihn denke und weiß und erkannt habe, macht es natürlich auch was mit mir. Er ist der Allmächtige. Er ist der, der alles kann. Auch das ist ja was Identitätsstiftendes. Denn es macht mich in einer unglaublich starken Art und Weise unabhängig von den Machtansprüchen dieser Welt. Es gibt Leute, die greifen sich dein Leben, weil sie dein Gehalt zahlen. Es gibt Leute, die greifen sich dein Leben, weil sie kulturelle Deutungshoheit beanspruchen. Und dann kommt Gott und sagt, ich bin der Allmächtige. Ich bin der Allmächtige. Was du tust, das musst du ausschließlich nur von mir verantworten. Wenn sich was ändern soll in dieser Welt, dann bin ich die erste Adresse. Ich musste fürs Studium so ein paar wenige Bibelverse auswendig lernen. Ich habe später dann für mich selber nochmal viel Bibel irgendwie so gelernt. Empfehle das auch vielen. Das hilft manchmal irgendwie über Sachen nochmal anders nachzudenken. Und eines dieser Verse, die wir im Studium lernen mussten, ist Markus 1, Vers 15. Da kommt Jesus und fängt an zu predigen. Und das ist ein beliebter Satz bei Theologen, weil endlich mal eine Predigt in einem Satz. Ja, das macht es immer schön schnuckelig, ne? Und er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Die Herrschaft Gottes ist nahe. Und damit meint er nicht, Gott empfängt euch im Himmel. Sondern das ist deutlich, wenn man sich die Predigt Jesu dann anguckt, wie gießt er das in Bilder, in Beispiele, in seine Predigten, dann meint er damit, Gott hört auf, diese Welt sich zu überlassen. Gott fängt an, die Dinge wieder selber in die Hand zu nehmen. Das Reich Gottes ist nahe. Und damit tritt er in unser Leben. Damit tritt Jesus in unser Leben. Und er sagt, vor wem verantwortest du dein Leben? Vor wem verantwortest du deine Entscheidung? Das Reich Gottes ist nahe. Der König der Könige beginnt zu regieren. Und beugst du vor ihm deine Knie oder vor wem oder was beugst du deine Knie? Von wem lässt du dich ängstigen? Von was lässt du dich beeindrucken? Und wieder sind wir dabei, umso größer der Gott ist, den ich verstanden habe, umso größer der Gott ist, der von mir geglaubt wird, dem ich vertraue, desto unabhängiger macht es mich von dem, was Menschen mit mir antun können. Wo ein großer Gott ist, da wird alles andere erstaunlich klein. Gott, wie er im Glaubensbekenntnis formuliert wird, ist ein großer Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und uns Gott noch einmal in einer Klarheit vorgestellt hast, wie wir das davor nicht erlebt haben als Menschen. Ich danke dir, dass du so voller Hingabe und Zärtlichkeit vom Vater im Himmel redest. Ich danke dir, dass du durch all deine Zeichen und Wunder, durch deine radikalen Predigten hineinrufst in diese Welt, dass Gott diese Welt gehört. Jesus, ich möchte dich für mich bitten und möchte das für uns bitten, dass wir immer wieder neu da unser Herz reinbergen. Dass wir geschaffen und gewollt sind von dir. Rausgerufen. Dass wir unsere Identität bei dir haben, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen, der, von dem wir kommen und zu dem wir hingehen. Jesus, ich möchte dich besonders für die bitten, die an irgendeiner Stelle ihre Seele verkauft haben. Ob nun an ihren Arbeitgeber oder an ihre Fantasien. An ihre Gefühle oder an nichtige Denkgebäude. Herr, ich möchte dich bitten, dass du hineintrittst in unser aller Leben und uns neu zusprichst, dass du der Herr bist, der Allmächtige. Amen.